Der Herr ist auferstanden. Ihr habt alle jetzt geantwortet, hoffentlich, so wie das ganz normal ist an einem Ostermorgen, wo wir uns mit dieser freudigen Botschaft begrüßen hier in der Gemeinde. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das rufen wir uns wieder zu, vielleicht mit einer Tasse Kaffee in der Hand, mit einem Brötchen im Mund. Ich sitze hier heute auch etwas entspannter als an einem normalen Sonntagsgottesdienst. Ich wünsche euch frohe Ostern. Schön, dass wir auf diese Art und Weise miteinander verbunden sein können an diesem Ostersonntag in Corona-Zeiten. Gerne hätten wir hier den Gottesdienst zusammen gefeiert. Es ist ein weiterer Gottesdienst, den wir auf diese Art und Weise per Video miteinander feiern müssen. Auch gut. Ihr könnt ja nebenbei in der Chatleiste eure Ostergrüße schon mal eintragen. Ihr könnt dort Halleluja hinschreiben. Ihr könnt dort Frohe Ostern hinschreiben. Wir sind auf diese Art und Weise auch miteinander verbunden. Ich will zu Beginn der Predigt beten und diese Predigt und diesen Gottesdienst unter den Segen Gottes stellen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir Ostern feiern können. Jesus ist auferstanden von den Toten durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Und das hat etwas mit unserem Leben zu tun. Wir sind mit hineingenommen in den Tod und die Auferstehung deines Sohnes. Und dafür danken wir dir, weil das unser ewiges Leben bedeutet. Und wir bitten dich jetzt, dass du mir Gnade gibst zum Sprechen und allen, die zuhören und allen, die zuschauen, Gnade zum Hören. Und wir beten, Heiliger Geist, dass diese Worte etwas bewirken in jedem Einzelnen, der jetzt und zugeschaltet ist. Amen. Das ist aber verwunderlich. Heute an Ostern wollen wir weiter wundern, wollen uns weiter staunen. Das ist ja Teil unserer Predigtreihe. Und wir als Christen sind ja herausgefordert, über unsere frohe Botschaft auch Rechenschaft abzugeben, dass wir Antwort geben können, wenn Menschen uns fragen, na, warum seid ihr als Christen eigentlich so fröhlich an Ostern? Es gibt ja in unserem Land leider auch viele geistliche Analphabeten, die von diesen geistlichen Wahrheiten noch gar nichts richtig wissen. Und da können wir hoffentlich eine Antwort geben. Eine interessante Anekdote, die ich gehört habe, wo in der Schule gefragt worden ist, was geschah an Ostern? Und die Antwort war, Jesus ist aufgekreuzt. Eine Antwort. Ich habe gehört von einem anderen Lehrer, der ein Streitgespräch hatte mit einem Vater von einem seiner Schüler. Der Vater fragte dann, warum hat mein Sohn in Religion eine 5? Der ist doch sonst ganz gut. In allen anderen Fächern hat er eine 1 oder eine 2. Und dann sagt der Lehrer, ja, das stimmt. Ihr Kind ist wirklich sehr gut. Aber in Religion weiß er so gut wie gar nichts. Er weiß ja nicht mal, dass Jesus gestorben ist. Dann sagt der Vater, ja, das ist mir jetzt auch ganz neu. Sie müssen wissen, meine Frau und ich waren in den letzten 10 Tagen mit unserem Kind auf einer Safari in Afrika und da hatten wir keine Zeitung, kein Fernsehen und auch kein Internet. Ich wusste nicht mal, dass Jesus krank war. Wann und woran ist er denn gestorben? Das, ihr Lieben, ist sicherlich Analphabetismus und da haben wir hoffentlich nach dieser Predigt noch mehr Antworten. Heute am Ostermorgen, staunend, mit den ersten Zeugen. Er ist auferstanden. Das kann doch nicht sein. Er ist doch am Kreuz gestorben. Wir haben ihn doch sterben sehen. Für viele Zeitgenossen damals und noch für viel mehr Menschen heute ist das eine Herausforderung. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ostern ist die Hauptschwierigkeit für viele Menschen heute. Ostern, das leere Grab, ist aber keine Behauptung gegen alle Wirklichkeit. Ostern ist eine Erfahrung der Jünger, die in der Person Jesus Christus den lebendigen Gott siegen sehen haben über den Tod. Es ist eine Einladung, sich auf diese Erfahrung einzulassen. Es ist der Aufruf und der Ausruf, das habe ich auch erlebt. Und da gibt es genügend Berichte von Zweifeln, von Zögern, auch unter den Jüngern damals bis auf den heutigen Tag. Da waren nicht alle gleich hellauf begeistert. Christen haben dann aber angefangen, sich mit diesem Geschehen zu identifizieren und haben gesagt, das ist auch für mich passiert. Am Kreuz hat Gott für uns gehandelt. Sie fangen an zu staunen. Und da wollen wir auch heute weitermachen in unserer Predigtreihe. Kreuz und Auferstehung. Gott wirkt in mir. Wir haben in den letzten Wochen viel darüber gesprochen, dass Gott etwas für uns tut. Heute soll es darum gehen, was er in mir bewirkt. Wir bleiben nicht einfach draußen stehen und schauen Gott bei der Arbeit zu, wie er quasi unsere Erlösung bewirkt. Sondern heute wollen wir staunen darüber, was er in mir, was er in uns bewirkt. Wir haben ja eine Folie für unsere Predigtreihe, wo so diese Kirche mit dem Kreuz drauf ist, das, was uns neu staunen lassen soll. Da ist nicht einfach nur etwas für uns oder außerhalb von uns passiert, sondern auf jeder Kirche oder in jeder Kirche gibt es das Kreuz und darüber wollen wir neu staunen, weil das mit unserem Leben existenziell zu tun hat. Heute wollen wir das tun aus der Perspektive eines Christen, der eben auch auf das Kreuz schaut, aber nicht einfach auf diesen historischen Moment, sondern er stellt sich an den Ostermorgen an das offene Grab gewissermaßen dazu und er beginnt dann zu staunen, was das in seinem Leben gemacht hat. Das Kreuz und Ostern haben eine Wirkung auf diesen Menschen gehabt. Er ist nicht nur Betrachter, sondern er ist Betroffener. Kreuz und Auferstehung sind in seinem Leben Realität geworden. Es ist eben das persönliche Zeugnis vom Apostel Paulus. Es ist ein echt hochpersönliches Zeugnis von diesem Mann, wo er wirklich sein Herz öffnet. Er hat etwas erlebt. Das ist ja das Wesen eines Zeugen. Jemand, der etwas erlebt hat, der etwas erfahren hat, der etwas gehört, etwas gesehen hat, sagt, ich kann davon bezeugen. Und dieser Mensch lässt uns teilhaben an seinem Erlebnis. Und es ist gewissermaßen Einladung an dich und an mich. Es ist nicht ein Ausnahmechrist, einer, der zu den Hochfrommen gehört, wo wir dann staunend die Augen erheben müssen und sagen, wow, was für ein frommer Typ. Nein, es ist der Text, der uns einlädt, wenn er vom Ich spricht, dass wir am Ende wir sagen können oder dass wir uns mit hineinnehmen lassen in dieses Ich, dass wir das Kreuz mit der Brille vom Ostermorgen betrachten. Das bin ja gar nicht mehr ich. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Christus lebt in mir. Darum soll es heute gehen. Das Thema verbunden. Wir haben in den letzten Wochen viele Aspekte des Kreuzes uns angeschaut. Verbunden, darum soll es heute gehen. Das Kreuz verbindet mich mit Jesus, so dass ich und du die Chance haben, so eine Art kleiner Christus zu sein in dieser Welt. Dass diese Welt von Jesus berührt wird. Heute am Ostermorgen ist eben Abschluss dieser Predigtreihe. Eigentlich hatten wir heute eine Taufe geplant und in der Taufe wird dieser Text auch ganz zentral häufig zitiert und hat dort seine Relevanz. Wir werden die Taufe ganz sicher nachholen. Kannst dich schon mal darauf einlassen, auf diese Frage, ob das für dich dran ist, dich taufen zu lassen. Das Kreuz macht eine Verbundenheit nämlich mit Jesus erst möglich. Und aus der Perspektive von Ostermorgen ist es einfach etwas, was uns einlädt, sich die Frage zu stellen, darf ich mit dabei sein? Und die Antwort ist ein lautes Ja, du darfst dabei sein. Die Frage steht heute am Ostermorgen im Raum. Vor 2000 Jahren, da war das Grab leer. Das mag vielleicht schön sein, aber was hat das heute mit mir zu tun? Kann ich auch hoffen, dass ich durch den Glauben an Gott irgendwie in den Himmel komme? Dass meine Sünden vergeben sind? Darüber haben wir in den letzten Wochen viel nachgedacht und wir haben ein deutliches Ja gefunden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Kreuz und Auferstehung bedeutet nämlich auch, dass ich im Hier und Jetzt, nicht erst in der Zukunft, im Hier und Jetzt schon diese Verbindung leben kann, mit Christus verbunden zu sein. Und Ostern wird damit nicht ein Tag für die Glückskeks-Philosophie, sondern es ist eine Erinnerung an den ersten Ostermorgen, der Ursprung für dein und für meinen persönlichen Ostermorgen geworden ist. Ich möchte mit euch den Text anschauen aus dem Galaterbrief, wo Paulus dieses hochpersönliche Zeugnis uns mitteilt. Dort in Kapitel 2, Vers 19 bis 21. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Denn ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Paulus macht hier deutlich am Anfang in Vers 19, dass es ein Leben mit Gott leben kann oder ohne Gott. Da gibt es einmal das, was man Leben unter dem Gesetz nennt. Das bedeutet, dass man aus eigener Kraft heraus versucht, irgendwie einen Weg zu Gott aufrechtzuerhalten. Den Weg zu Gott. zu suchen aus der eigenen Perfektion heraus, die eigene Performance, die da wichtig ist. Dass ich alles richtig mache, dass ich mich an alle Gebote halte. Und eigentlich wäre Paulus dafür genau der Kandidat gewesen. Er sagt es zum Beispiel im Philipperbrief. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Paulus sagt also, ich hätte das Recht zu sagen, also wenn es einen Weg zu Gott findet über das Gesetz, dann wäre ich der perfekte Kandidat. Er war der beste Schüler seiner Generation gewesen. Er hatte sein Studium gerade abgeschlossen und hatte dann so mit Blick auf den nächsten Karriereschritt sich eingelassen auf diese Säuberungsmaßnahmen gegen diese komische, lästige Sekte, wo die Leute diesem Zimmermannssohn aus Nazareth folgen. Und er hatte seinen Auftrag gewissenhaft und mit voller Leidenschaft ausgeführt. Und da auf diesem Weg hatte er eine Begegnung mit eben diesem dem Menschen, mit diesem Christus, der am Kreuz gestorben ist und an Ostern auferstanden ist. Und 3 Tage später fand dieser Paulus, der zu dem Zeitpunkt noch Saulus hieß, durch diesen Hananias seinen persönlichen Ostermorgen. Das war sein Ostermorgen, wo Paulus gesagt hat, da bin ich gestorben für diesen alten Weg. Und da denke ich nicht in erster Linie, und Paulus sicher auch nicht, an ein biologisches Sterben. Immerhin lebt Paulus ja weiter. Aber es geht hier um eine juristische Wirkung. Der Tod löst dich von einem Herrschaftsanspruch. Und das ist, glaube ich, hier gemeint. Einem Leichnam gegenüber gibt es keinen Rechtsanspruch mehr. Paulus benutzt diesen Vergleich an anderer Stelle im Römerbrief, wo es darum geht, wenn ein Ehemann für seine Frau gestorben ist, also der Mann stirbt, dann hat die Frau das Recht, eine neue Beziehung einzugehen. Das ist hier gemeint. Es gibt ein Leben in einer Beziehung zu Christus und ein Leben außerhalb einer Beziehung zu Christus. Und wir sind gefragt, auf welche Art und Weise wollen wir unser Leben leben? In Beziehung, in Christus oder außerhalb von Christus? Gott zwingt uns nicht einfach hinein in eine Beziehung zu sich selbst. Er drängt sie nicht auf wie ein Stalker, der hinter uns her ist. Das ist kein Zwang, weil das der Liebe widersprechen würde. Darum gibt es bei Christus eben immer auch ein Entweder-Oder. Der 2. Thessalonicher Brief kann sogar einmal das sagen, dass es richtig anstößig klingt. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Das heißt, da ist auch Freiheit zu sagen, nein, nicht mein Ding. Paulus sagt hier, ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus beschreibt hier also etwas, was uns aus unserer geistlichen Isolation herausreißt. Quarantäne, wo man nur noch für sich selbst ist, geistlich gesehen, gibt es bei Gott also nicht. Das finden wir bei Paulus immer wieder. Er spricht vom Mitleiden, vom Mitsterben, vom mitgekreuzigt werden, mitbegraben werden, mit auferweckt werden, miterben, mitherrschen. Und damit macht er etwas deutlich, was Jesus schon früher angedeutet hat. Als Jesus gesagt hat in Johannes 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Hier ist also der Gegensatz in der Rede von Jesus vom Alleinbleiben und viel Frucht bringen, nämlich in Gemeinschaft zu sein. Die Bedingung ist, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und damit wird auch der missionarische Auftrag, die missionarische Bedeutung seines Todes nochmal deutlich. Jesus stirbt, damit viele Menschen in seine Gemeinschaft kommen können. Das ist viel Frucht und das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Und so soll ein Jünger auch leben. Jesus sagt dann weiter in Vers 25, wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Paulus sagt hier also, dass er das Kreuz als Verbindung zu Jesus erlebt. Nicht, dass er sich selbst kreuzigt, das wäre ja paradox. Offensichtlich lebt Paulus weiter, weil Tote keine Briefe schreiben. Es bedeutet, sich aber der frohen Botschaft auszusetzen und dieses für mich und in mir anzunehmen. Und darin kommt uns der Heilige Geist entgegen und spricht uns zu. Das Sterben, das Begrabenwerden und die Auferstehung von Jesus, das wird für mich eine reale Existenz. Vers 20, da heißt es dann, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das ist ein Manifest des Lebens, könnte man sagen. Viermal kommt es vor, dass Paulus hier das Wort Leben benutzt. Und das ist die Osterbotschaft von Paulus. Ich bin aus meinem Ego-Trip-Leben erlöst worden, indem ich gestorben bin und der Heilige Geist hat mir neues Leben von oben geschenkt. Ostern bedeutet Leben mit Jesus. Ostern bedeutet nicht ich allein, sondern Gemeinschaft mit Christus, dem Auferstandenen. Ich bin nicht mehr dieses schicksalhafte Einzelwesen, das unter der Herrschaft der Sünde und des Gesetzes lebt, sondern ich bin frei und ich lebe mit meinem Erlöser zusammen, mit Gott, mit Christus, darf ich zusammenleben. Das neue Leben in der Nachfolge, das eben in der Taufe symbolisiert wird, sagt also Nein zu dieser alten Natur. Nicht mehr meine eigenen Wünsche, nicht mehr der eigene Wille, mein eigenes Streben nach und mein eigenes Handeln, sondern das, was Gott will, darauf kommt es an. Im Herz regiert nicht mehr das Ego, sondern Christus regiert im Herzen. Vor Ostern war das anders. Vor unserem persönlichen Ostern, da regierte das Ego. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, ist das Credo dieses Egos. Es geht nur um mich. Und Sünde ist in dieser Weise eben auch maßlos gewordener Egoismus. Nach Ostern, da ist es ich in Verbundenheit mit Christus, eine neue Existenz. Neues Ich in Gemeinschaft mit Gott. Leben in der Gegenwart Gottes, leben in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die in mir wirksame Person der Dreieinigkeit. Da sagt Paulus dann, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Natürlich lebt Paulus weiter, aber er lebt im absoluten Vertrauen an den Sohn Gottes sein Leben jetzt. Und nun wird Paulus sehr, sehr persönlich. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist der geliebte Sohn Gottes. Aber diese Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist bleibt nicht auf sich selbst bezogen, sondern drängt hinaus in die Welt und stellt sich diesem Eiferer in der Stadt Damaskus oder vor den Toren von Damaskus in den Weg und ruft ihn, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Paulus sagt hier also, dieser Gott wollte er mich. Dieser Gott hat mich leidenschaftlich gesucht, hat sich mir in den Weg gestellt und hat sich nicht mal selbst verschont. Wir sind für Gott so wertvoll, dass Gott sich selbst gibt. Das hat Paulus hier nochmal auf den Punkt gebracht. Und dann in Vers 21 macht er nochmal deutlich, das, was bei Paulus in dem Kontext damals und auch bei uns heute ein wichtiger Punkt ist. Das, was an Karfreitag und an Ostern passiert ist, ist ein Geschenk, ist Gnade Gottes. Und wenn es einen anderen Weg geben würde, dann wäre Christus vergeblich gestorben. Ostern wäre nicht nötig gewesen. Wir hätten das ja irgendwie selbst schaffen können. Da ist Paulus sehr rigoros. Das geht nicht. Das passt gar nicht. Das ist das persönliche Zeugnis von eben diesem Eiferer, von Paulus, der eine Begegnung mit Jesus hatte, von seiner Erfahrung. Da geht es nicht mehr darum, sich selbst zu zerfleischen oder eigene Versuche zu unternehmen, vor Gott gerecht dazustehen. Das Neue ist eben Verbundenheit mit Jesus, Gemeinschaft mit Jesus. Martin Luther, der auch so darum gerungen hat, der so dafür gekämpft hat, mit Gott in Gemeinschaft zu sein, hat auch diese Erfahrung gemacht. Das Gesetz kann ich nicht halten. Ich brauche Christus. Wenn je ein Mensch durch mönchisches Leben das Heil erlangt hätte, so hätte ich dieser Mensch sein müssen, sagte Luther einmal und beschreibt dann später seine bekannte Bekehrungssituation, wo ihm aus dem Römerbrief diese Verse deutlich geworden sind, dass Gerechtigkeit durch den Glauben kommt. Was bedeutet also diese Verbundenheit mit Jesus zu leben? Es bedeutet, dass wir auf das Kreuz und auf den Ostermorgen schauen und staunen, das ist wirklich für mich geschehen. Das ist Umkehr und Glaube. Und in dem Moment, wo ich zum lebendigen Glauben an Jesus komme, da da werde ich auch mit ihm gekreuzigt. Und das ist mein Ostermorgen, wenn ich dann wieder auferstehe. Es kommt ein neuer Mensch aus dem Grab meines Ego-Lebens. Mein altes Ich ist tot. Ich kann in der Kraft Gottes, in seinen Geboten leben, aber nicht mehr aus dem eigenen Willen, aus der eigenen Kraft heraus. Ein wunderbares Beispiel gibt es von dem Kirchenvater Augustinus. Augustinus hatte sich bekehrt und kurze Zeit später ging er über die Straße. Und er war ein attraktiver Mann, der auch, man kann es so sagen, sexsüchtig war, also ein ganz schöner Halodri. Und auf der Straße traf er eine von seinen alten Freundinnen, mit denen er dann sich häufig auch mal getroffen hat. Und sie kommt auf ihn zu, lüsternd: Augustinus, wie geht's dir? Augustinus sagt: Danke, gut, schön dich zu sehen. Er war sehr herzlich, aber ging dann weiter. Er machte keine anzügigen Gesten wie sonst und weiter lief auch nichts. Die Frau war ganz irritiert. Als er dann so weiterging, wunderte sich und dachte, vielleicht hat er mich verwechselt, vielleicht zu viel getrunken. Und sie rief ihm hinterher: Augustinus, ich bin es. Augustinus dreht sich um und sagt dann: Ja, ich weiß, aber ich bin es nicht. Das bedeutet Verbundenheit mit Christus. Für die Macht der Sünde gestorben zu sein, da ist juristisch etwas passiert. Ich habe einen neuen Herrn und dem diene ich ab jetzt. Es bedeutet, gemeinsam mit ihm und dann auch mit anderen, die auch zu ihm gehören, zu leben. Ich lebe ja nicht alleine diesen Glauben. Paulus kämpft hier im Galaterbrief eben auch um die Verbundenheit von Gemeinde, von den Leuten, die zu Christus gehören. Das Ein-Leib-Sein ist nur in Christus möglich. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so schön ausgedrückt: Wer allein ein neuer Mensch werden will, der bleibt beim Alten. Nicht der gerechtfertigte und geheiligte Einzelne ist der neue Mensch, sondern die Gemeinde, der Leib Christi, Christus. Liebe Gemeinde, lasst uns das immer wieder vor Augen haben. Wir können nur in Gemeinschaft dieser neue Leib sein und das Zusammenleben. Es ist nicht die Aufforderung zum Individualismus, sondern wir sind hineingerufen in die Gemeinschaft derjenigen, die in Christus leben. Diese Verbundenheit mit Christus, die bedeutet auch die Verbundenheit mit der Gemeinde, mit der Gemeinschaft der Glaubenden. Und ich will schließen mit einem Abschnitt aus einer Predigt, die ich an anderer Stelle gelesen habe, wo diese Sache nochmal sehr schön auf den Punkt kommt. Jesus Christus bringt das Wunderbare in mein Leben hinein. Das Wunderbare ist nicht das wunderlich Elitäre, sondern das Staunenswerte, das, worin ich den Finger Gottes sehen kann. Das Wunderbare ist der Glanz, die schmerzhafte Intensität der Dinge, die real sind. Das Wunderbare ist nicht das Anekdotische, das Unterhaltenswert hat, sondern die heftige Realität, wenn Gott sich zu Wort meldet. Das Wunderbare bricht ein, unerwartet. Ein Psalmsänger im Alten Testament sagt es so: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Das ist nicht ein schönes Bild. Wir werden sein wie die Träumenden. Mensch, spinnig, das hat er für mich gemacht. Das hat er für dich gemacht. Das hat er für uns gemacht. Er hat uns befreit aus der Gefangenschaft. Wir sind frei. Wir sind versetzt in sein Reich, in das Reich seines Friedens. Und dann wird unser Mund voll Lachen sein, unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann werden wir uns freuen und das tun wir hoffentlich miteinander an diesem Ostermorgen, dass wir miteinander uns freuen. Jetzt, heute an einem Ostermorgen in der Corona-Krise, denken wir nicht an denjenigen, der diese Krone da hat, diese Corona-Krone, sondern wir glauben an denjenigen, der die Dornenkrone auf dem Kopf getragen hat, der den Tod besiegt hat. Und das hat er für dich und für mich gemacht und damit uns neues Leben geschenkt. Ihm gebührt die Krone von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann mögen doch Menschen um uns herum stehen, um uns Glaubenden. Und sie mögen staunen und sagen, der Herr hat Großes an euch getan. Dass dann Kirche, dass dann Christen wieder zu einem Sehnsuchtsort werden, da, wo Menschen sagen, da möchte ich mit dabei sein. Da möchte ich Teil von dem sein. Ich möchte mich mit hineinnehmen lassen in diese Sendung, von der Jesus gesprochen hat. Dass wir so leben als die Gekreuzigten und Auferstandenen. Das erste Ostern ist zu meinem Ostern geworden. Und ich hoffe und bete, dass von mir und von uns als Gemeinde aus dieses Ostern auch im Leben von ganz vielen Menschen noch Realität wird. Darum soll es gehen. Das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung an diesem Ostermorgen. Dazu lade ich dich persönlich ein. Wenn du Fragen hast, darfst du dich gerne an uns wenden. Unten wird eine E-Mail-Adresse eingeführt, wo du uns gerne Fragen stellen kannst. Du bist eingeladen, Kontakt aufzunehmen zu uns. Und ich möchte jetzt am Ende dieser Predigt noch beten und uns unter den Segen Gottes stellen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir diese Freude des Ostermorgens miteinander teilen können, weil wir über die aktuellen Ereignisse hinwegschauen. Wir schauen auf das, was du am Ostermorgen getan hast für uns. Und wir verherrlichen dich. Und wir wollen, dass diese Osterfreude in unserem Leben Realität ist und bleibt und dass Menschen darüber in Erstaunen gesetzt werden, dass sie mit hineingenommen werden in diesen Lob und in diese Osterfreude, dass sie sich einladen lassen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du in uns diese Freude wirksam sein lässt. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Ostertag. Genießt diesen Tag miteinander als in der Familie, mit Freunden, vielleicht am Telefon oder vielleicht bei einem Spaziergang, aber immer nur eine Person. Denkt dran, immer die Hände waschen, immer Distanz halten, aber im Herzen verbunden sein. Liebe Gemeinde, ich wünsche euch eine gesegnete Woche.